Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts für Apotheker und Apothekerinnen. Unser heutiges Thema lautet akute, unerwünschte Arzneimittelreaktionen. Ich bin Carla, Apothekerin in der wissenschaftlichen Fachredaktion der Online Academy. Mir gegenüber sitzt Helmut. Er hat 4 Praxisfälle zum Thema unerwünschte Arzneimittelreaktionen redaktionell betreut und inhaltlich geprüft. Sie sind Anfang Juli 2026 online erschienen. Mit dem neuen Lernszenario Praxisfälle aus der Apotheke wird das Fortbildungsangebot der Online Academy um ein praxisnahes Lernformat erweitert. Die Autorin der Praxisfälle ist Dr. Regina Krattinger, selbst Apothekerin und klinische Pharmakologin. Helmut, was ist das erste Thema, das in den Praxisfällen beleuchtet wird?
Der erste Praxisfall beschreibt eine klassische, aber unbeabsichtigte Paracetamol-Überdosierung. Ein 30-jähriger Mann hat eine fiebrige Erkältung und nimmt über Nacht und am folgenden Morgen unbedacht Paracetamol-Tabletten sowie kombinierte Präparate gegen Kopfschmerzen und Erkältung ebenfalls mit Paracetamol ein. Er kumulierte so völlig unbewusst eine massive Überdosis. Er wird mit starkem Erbrechen, Blässe und Schwitzen hospitalisiert.
Paracetamol wird von Kunden und Kundinnen leider oft als harmlos unterschätzt oder in Kombinationspräparaten übersehen. Was passiert da genau in den Leberzellen bei so einer extremen Dosis?
Medikamentös induzierte Leberschäden können auf verschiedene Arten entstehen. Paracetamol ist ein direktes Hepatotoxin, das heißt, die Schädigung ist strikt dosisabhängig und vorhersehbar. Ein kleiner Teil des Paracetamols wird über das Enzym CYP2E1 in den hochreaktiven Metaboliten NAPKI umgewandelt. Normalerweise fängt das in der Leber vorhandene Glutathion dieses NAPKI ab und inaktiviert es zuverlässig. Bei einer massiven Überdosierung sind die Glutathionspeicher der Leber jedoch rasch erschöpft. Das hochgiftige NAPKI bindet dann kovalent an Leberproteine, was zum Zelltod führt.
Das klingt nach einem rapiden Zelluntergang. Gibt es da einen typischen zeitlichen Ablauf, wie sich so ein Leberversagen bei betroffenen Personen bemerkbar macht?
Der Verlauf ist äußerst trügerisch und lässt sich in 3 Phasen einteilen. In Phase 1, also am ersten Tag, zeigen sich meist nur unspezifische Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen und Blässe. Am zweiten Tag der Phase 2 kommt es oft paradoxerweise zu einer subjektiven Besserung des Befindens, aber im Blut steigen bestimmte Leberwerte bereits gefährlich an. Ab dem dritten Tag der Phase 3 manifestiert sich das akute Leberversagen. Dann sehen wir extrem hohe Transaminasenwerte, Hypoglykämie, einen Anstieg der INR und oft ein akutes Nierenversagen oder Leberkoma, was unbehandelt zum Tod führt.
Ein wirklich trügerischer Verlauf. Welches Thema wird im zweiten Praxisfall näher betrachtet?
Im zweiten Praxisfall geht es um gastrointestinale Blutungen. Der Fall beschreibt Herrn Grob, einen 70-jährigen Stammkunden, der blass und unsicher in die Apotheke kommt. Er verlangt Ibuprofen gegen starke Rückenschmerzen, das er bereits seit einigen Tagen einnehme. Auf Nachfrage berichtet er von großer Müdigkeit und einem sehr dunklen Stuhlgang am Morgen. Ein Blick in sein Kundendossier zeigt, dass er schon seit längerer Zeit mit Rivaroxaban therapiert wird.
Ein dunkler Stuhlgang unter einem Antikoagulans und einem NSAR klingt nach einem deutlichen Alarmsignal. Wie genau greifen diese beiden Wirkstoffe pathophysiologisch ineinander und was bedeutet diese Dunkelfärbung?
Es ist tatsächlich eine gefährliche Kombination. NSAR wie Ibuprofen schädigen die Mucosa direkt als schwache Säuren und indirekt, indem sie die Prostaglandin-Synthese über die Hemmung der Cyclooxygenase 1 reduzieren. Rivaroxaban wiederum greift in die Gerinnungskaskade ein und hemmt direkt den Faktor 10a. Werden diese Wirkstoffgruppen kombiniert, steigt das Blutungsrisiko massiv an. Der dunkle Teerstuhl entsteht, wenn Blut im Magen durch die Magensäure in schwarzes Hämatin umgewandelt wird, was auf eine obere GI-Blutung hindeuten kann. Auch eine bakterielle Zersetzung im Darm kann die dunkle Farbe verursachen.
GI-Blutungen können lebensbedrohlich sein. Wie ging der Fall aus und was sind die wichtigsten Key-Messages für den Apothekenalltag?
Herr Grob wurde bei Verdacht auf eine GI-Blutung sofort ins Spital überwiesen, wo ein blutendes Magenulkus diagnostiziert wurde. Die Sterblichkeitsrate bei solchen Blutungen liegt immerhin bei 5-10%. Die essentielle Botschaft für die Apotheke lautet: Bei der Abgabe von NSAR muss an einen Magenschutz, also einen Protonenpumpeninhibitor, gedacht werden, wenn weitere blutungsfördernde Medikamente eingenommen werden oder klinische Risikofaktoren vorliegen. Längere NSAR-Therapien sollten bei älteren Personen unter oraler Antikoagulation gänzlich vermieden werden. Hier ist Paracetamol die bessere Alternative. Sobald Warnzeichen wie Teerstuhl, kaffeesatzartiges Bluterbrechen, Schwindel oder unerklärliche Blässe auftreten, müssen wir die Betroffenen direkt in den Notfall verweisen.
Sehr verständlich zusammengefasst. Vielen Dank, Helmut. Welches Thema wird im dritten Praxisfall beleuchtet? Geht es da wieder um ein anderes Organsystem?
Ja, wir wechseln zum zentralen Nervensystem. Es geht um medikamentös induzierte epileptische Anfälle. Medikamentös induzierte Anfälle haben zwar nur eine Inzidenz von 0,08-1,7%, können aber lebensbedrohlich sein. In unserem Praxisfall bricht ein 80-jähriger Mann vor der Apotheke mit einem generalisierten tonisch-klonischen Krampfanfall zusammen. Er hat 2 Tage zuvor Ciprofloxacin bezogen und nimmt schon seit längerer Zeit Tramadol und Diclofenac wegen seiner Rückenschmerzen ein.
3 Medikamente auf einmal, die das Gehirn beeinflussen können. Das ist ein brisanter Mix. Wie genau senkt vor allem das Antibiotikum Ciprofloxacin hier die Krampfschwelle?
Das ist das zentrale Problem. Fluorchinolone wie Ciprofloxacin antagonisieren den Rezeptor der Gamma-Aminobuttersäure, kurz GABA. GABA ist ein wichtiger hemmender Neurotransmitter im Gehirn. Wird dieser Rezeptor blockiert, steigt die neuronale Erregbarkeit drastisch an. Zusätzlich verstärken Fluorchinolone die aktivierenden Ströme der NMDA-Rezeptoren. Die gleichzeitige Gabe von NSAR wie Diclofenac kann diese konvulsive Wirkung von Fluorchinolonen über eine Modulation der GABAergenströme noch weiter eskalieren lassen. Hinzu kommt, dass auch das Tramadol die Krampfschwelle senkt. Bei unserem 80-jährigen Mann wurde im Spital zudem eine mittelschwere Niereninsuffizienz festgestellt, was zusätzlich zu erhöhten Ciprofloxacin-Spiegeln geführt hatte.
Ein eindrückliches Beispiel für die Wichtigkeit der Interaktionskontrolle. Kommen wir zum 4. und letzten Praxisfall. Was war da der Schwerpunkt?
Der 4. Praxisfall widmet sich Muskelbeschwerden und Rhabdomyolyse unter Statinen. Das ist ein sehr präsentes Thema. Hier geht es um einen 72-jährigen Kunden mit neu aufgetretenen, multiplen Gelenk- und Muskelbeschwerden sowie starker Müdigkeit. Er hat einen Monat zuvor eine Therapie mit Atorvastatin gestartet. Als weitere Dauermedikation nimmt er unter anderem Verapamil und Fenprokumon ein. Der Hausarzt stellt im Labor einen massiv erhöhten Wert der Kreatinkinase fest.
Atorvastatin und Verapamil, da ahnt man als Apotheker sofort eine pharmakokinetische Interaktion. Wie hängt diese Kombination genau mit den Muskelbeschwerden zusammen?
Verapamil ist ein potenter Inhibitor des Enzyms CYP3A4 und des Transporters OATPE1B1. OATPE1B1 ist dafür zuständig, Statine aus dem Blut in die Leberzellen aufzunehmen, während CYP3A4 sie metabolisiert. Durch Verapamil wird beides gehemmt, was die Atorvastatin-Plasmaspiegel in die Höhe treibt und das Risiko für eine Myopathie stark erhöht. Die gefürchtetste Form ist die Rhabdomyolyse, bei der geschädigte Muskelzellen zerfallen und ihren Inhalt wie Kreatinkinase und Myoglobin ins Blut abgeben. Die Leitsymptome hierfür sind Muskelschmerzen, symmetrische Muskelschwäche und ein rötlich-braun verfärbter Urin. Gefährlich ist das vor allem, weil hohe Konzentrationen von freigesetztem Myoglobin die Nieren massiv schädigen können.
Sind alle Muskelschmerzen unter Statinen gleich eine Rhabdomyolyse oder überhaupt ursächlich auf das Medikament zurückzuführen? Viele Kundinnen und Kunden haben ja große Angst davor.
Nein, absolut nicht. Tatsächlich belegt eine große Meta-Analyse, dass weniger als 10% der unter Statintherapie auftretenden Muskelsymptome ursächlich auf das Statin zurückzuführen sind. Der Nocebo-Effekt spielt durch die stark negative Erwartungshaltung der Betroffenen eine gewaltige Rolle. Insbesondere nach dem ersten Behandlungsjahr sinkt das Risiko für echte Myopathien. Es ist jedoch zwingend notwendig, bei jeglichen Beschwerden den Kreatinkinasewert zu bestimmen. Sind die Kreatinkinasewerte massiv erhöht oder treten Fieber und dunkler Urin auf, muss das Statin sofort gestoppt werden. Bei leicht erhöhten Kreatinkinasewerten muss nicht zwingend sofort abgebrochen werden.
Wie ging es mit dem 72-jährigen Kunden weiter? Statine sind in der Prävention extrem wichtig. Man kann sie bei kardiovaskulären Risikopatienten ja nicht einfach für immer weglassen.
Völlig richtig. Man darf die Therapie nicht vorschnell endgültig abbrechen, denn der kardiovaskuläre Nutzen der Statine in der Prävention von Herzinfarkten und Schlaganfällen ist unbestritten und extrem gut belegt. Nachdem die Erkrankung bei dem Kunden unter klinischer Überwachung vollständig abgeklungen war und eine gefährliche immunvermittelte nekrotisierende Myopathie ausgeschlossen wurde, hat man die Interaktion eliminiert. Verapamil wurde durch Diltiazem ersetzt, welches OATPE1B1 nicht hemmt. Dann wurde ein neuer Versuch mit einer niedrigen Dosis Rosuvastatin von 5 Milligramm gestartet. Rosuvastatin ist hydrophil und penetriert schlechter in die Muskelzellen. Außerdem wird es kaum über CYP3A4 verstoffwechselt.
Helmut, das war eine sehr interessante Zusammenfassung der Praxisfälle. Ich danke dir für diese präzisen Einblicke. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die 4 Praxisfälle zum Thema akute, unerwünschte Arzneimittelreaktionen finden Sie wie gewohnt auf der Webseite von Online Academy. Dieses Bildungsangebot ist mit 12,5 FPH-Punkten akkreditiert als Fortbildung für Offizinpharmazie, Spitalpharmazie und klinische Pharmazie. Bis zum nächsten Mal.